Ja, liebe Gemeinde, ich darf heute über ein Thema reden. Und zwar darf ich reden, weil sonst halt niemand rum ist. Der andere hat sich abgemeldet und ich bin der Ersatzrenner. Jedenfalls habe ich ein Thema vorbereitet, das eine existenzielle Frage behandelt. Und zwar möchte ich mit euch die Frage anschauen, was ist, wenn ich schwere Last habe in meinem Leben? Ihr denkt jetzt vielleicht, was ist gemeint mit Last? Ich denke, man kann Last oder auch Leiderfahrungen in verschiedene Arten kategorisieren. Zum Beispiel hat man vielleicht selber etwas gemacht, das man bereut. Häufig hat man nachher Schuld oder Schamgefühl. Es kann aber auch sein, dass dir jemand etwas Unrecht zu tun hat. Vielleicht bist du auf jemanden hässig und hast Zorn in dir, vielleicht sogar eine Bitterkeit gegenüber einer gewissen Person. Und dann gibt es aber auch eine dritte Art von Lasten und die ist ganz perfid. Das ist, wenn man keinen Grund dafür weiss. Wenn Gott irgendwie die Schuld ist oder das Universum, zum Beispiel Krankheit oder Todesfälle sind die typischen Beispiele, die dazu zählen. Nimm dir doch ganz kurz Zeit, um Gott zu fragen, ob es so eine Last in deinem Leben gibt, die er heute vielleicht mit dir zusammen anschauen will. Nur ein paar Sekunden. Wie ihr wisst, bin ich weder Therapeut noch Theologe. Darum kann ich natürlich euch nicht eine Lösung bringen für eure Lasten. Was ich aber kann, ist, dass ich euch einen Text aufzeige aus der Bibel. Ich glaube nämlich, dass biblische Geschichten, die wir heute lesen, dass die uns etwas kann sagen, was heute in der Situation angebracht sein könnte. Probiert darum zu überlegen, wo habe ich in dieser Geschichte irgendeinen Bezug? Wo will Gott mir etwas sagen in dieser Geschichte? Und wir schauen Geschichten an, die man in diesem Zusammenhang vielleicht nicht erwartet. Und das ist die Geschichte von Kain und Abel. Bei dieser Geschichte dort können wir direkt einsteigen. Das ist im Genesis, also am Anfang der Bibel, im 4. Kapitel, hat es eine kurze Einführung. Wir lesen dort: Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Wenn wir so einen Text lesen, dann lohnt es sich häufig, zwei Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, was habe ich gerade gelesen? Das ist die Frage vom Inhalt. Aber nachher auch die zweite Frage, was ist der Kontext, in welchem Zusammenhang steht die Geschichte? Und da lohnt es sich jetzt in dieser Geschichte, die ganz am Anfang der Bibel steht, also ihre Urgeschichte ist, dass man sich überlegt, vielleicht weniger, was ist historisch-kritische Auslegung, also wer ist der Autor, hat die Geschichte jetzt wirklich so stattgefunden, wann hat die Geschichte stattgefunden oder wo ist die Geschichte gewesen? Da finden wir aus dem Text selber keine Antworten. Darum möchte ich vorliegend nur auf erzählerischen Kontext beschränken. Das heisst, wir überlegen, was steht vorher in der Bibel und was steht nachher in der Bibel. Die, die sich ein bisschen auskennen in der Bibel, die wissen, dass die Bibel etwa 1189 Kapitel hat und wir sind im 4. Wir sind also sehr am Anfang. Vorher ist nur im 1. Kapitel hat Gott die Welt gemacht. Im 2. Kapitel hat nachher Gott unter anderem einen Garten gemacht und auch die Menschen. Im 3. sind sie nachher aus dem Garten rausgeschossen worden und jetzt sind wir im 4. Kapitel. Im 5. Kapitel haben wir den Stammbaum und im 6. Kapitel kommt der Arche Noah, das ist der Mann, der ein Schiff gebaut hat mit vielen Tieren. Wenn wir also aus dem erzählerischen Kontext zurück auf den Text kommen, also auf den Inhalt, dann merken wir folgende zwei Sachen. Nämlich, erstens, der Kain und der Abel sind die ersten Menschen, die außerhalb vom Paradies auf die Welt gekommen sind. Das heisst, der Kain und der Abel haben Gott nie gesehen und sie haben Gott vielleicht auch nie gehört. Oder auch, wenn man hier die zwei Verse wörtlich nimmt, steht nichts davon, dass Gott mit ihnen geredet hat. Weiter sehen wir hier aus dieser kurzen Einführung auch, dass die zwei Söhne als gleichwertig beschrieben werden. Und zwar sehen wir, dass beide einen normalen Job haben. Der eine ist Schafhirte, der andere ist Landwirt. Und vor allem ist es so, dass der Kain, der später in der Geschichte nachher eigentlich recht schlecht wegkommt, dass das sehr positiv beschrieben wird. Und zwar sagt die Mutter, die ihn auf die Welt bringt, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Also sie sagt bei diesem kleinen Baby, der auf die Welt kommt, hey, das ist schon ein Mann. Oder das könnte man vielleicht so assoziieren mit stark und kräftig oder überlebensfähig im damaligen Kontext. Das Zweite, was uns auffällt, ist, dass auch der Name zeigt, dass der Kain weiss nicht, was es bedeutet, aber Abel bedeutet Hauch. Das heisst, dort haben wir sprechenden Namen, Nomen est Omen. Der Kain der kommt auf die Welt und wie ihr wisst, wird er auch bald wieder sterben. Also er wird auch nicht so positiv beschrieben. Mit dieser Einführung kann man nachher in die Geschichte einsteigen. Und zwar fängt die Geschichte an im Vers 3, ich lese es vor. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens dar, Auch Abel brachte einer dar, von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Also, ist recht kompliziert geschrieben, aber einfach gesagt, sie bringen ein Opfer für Gott. Und da überlegt man sich, aus welchem Grund kommen sie auf die Idee, dass sie Gottes Opfer bringen. Und da lohnt es sich vielleicht wieder einmal auf den erzählerischen Kontext abstützt. Was wissen sie von Gott? Das Einzige, was sie von Gott wissen, sie haben nie mit Gott geredet, wenn man die Geschichte wörtlich nimmt. Sie haben Gott noch nie gesehen. Das Einzige, was sie von Gott wissen, ist das, was ihre Eltern ihnen erzählt haben. Vielleicht geht es dir auch so, dass du vielleicht Gott noch nie gehört hast oder ihn noch nie gesehen hast. Und das Einzige, was du von Gott weisst, ist das, was deine Eltern oder sonst jemand erzählt hat. Was wird Adam und Eva, Kain und Abel erzählt haben, wenn man Geschichte als wörtliche oder historische Geschichte anschaut? Wahrscheinlich wird Adam und Eva gesagt haben, der Gott, der ist gnädig, er ist liebevoll, es hat einen wunderschönen Ort, wo du alles hast, was du kannst bekommen. Dummerweise haben wir einen einzigen Fehler gemacht und wegen diesem kleinen Fehler, wir haben von dieser Frucht gegessen, vielleicht ist es auch ein grosser Fehler, aber wegen dem sind wir von Gott getrennt. Wegen dem können wir nicht mehr bei Gott im Paradies sein. Und wenn man die Geschichte wörtlich nimmt, könnte es sogar sein, dass der Kain und der Abel auch wissen, wo das Paradies wäre, aber sie können einfach nicht rein, weil halt vorne dran ein grosser Engel steht mit einem feurigen Schwert. Wieso werden eigentlich Kain und Abel ein Opfer gebracht haben? Wieso werden sie ein Tier getötet haben, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen? Und vielleicht hast du den Eindruck, manchmal schon, Gott ist hässig auf dich und du musst irgendwie Gott wieder zufriedenstellen. Und wir sehen, wie gefährlich das ist, wenn man die Gefühle hat von Gott. Wenn man wieder den Eindruck hat, man längt nicht vor Gott. Wir lesen nämlich im nächsten Vers, dort kommt der eigentliche Wendepunkt vor Geschichte. Und zwar steht, der Herr schaute auf Abel und seine Gabe, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Wenn wir den Vers lesen, dann kommen bei uns gerade so Ungerechtigkeitsgefühle auf. Und zwar überlegen wir, wieso nimmt Gott das Opfer vom Kain nicht an? Und noch viel spannender eigentlich, wie merkt der Kain, dass sein Opfer nicht angenommen wird? In meiner Kinderbibel ist dieser Geschichte ein grosses Unrecht angetan worden. Dort ist es so, dass beim Kain seinem Opfer der Rauch so schräg übergeht und beim Abel geht der Rauch gerade auf. Oder in der anderen Kinderbibel habe ich gesehen, beim Abel hat es ein schönes, grosses Feuer und beim Kain dort haben wir einfach ein ganzes mickriges Feuer mit viel schwarzem Rauch. Aber das ist eine unzulängliche Erklärung, weil Gott geht es nicht darum, dass du die Wetterverhältnisse gut kennst oder dass du gut kannst Feuer machen kannst. Sonst hättest du vielleicht auch Mühe mit dem Gott. Nein, wir haben hier keine Erklärung, aber wir können überlegen, wie wir es heute erleben. Wann hast du das Gefühl, dass Gott dein Opfer nicht annimmt? Wann denkst du auch, dass Gott mir irgendwie so weit weg ist, dass er mich nicht erhört? So Beispiele sind vielleicht, dass man sich einen Partner wünscht und einfach keinen findet. Oder man ist in einer Beziehung drin und man merkt, ich gebe mir nie eigentlich eine flotte Ehemann zu sein, eine flotte Ehefrau. Aber es ist schwierig oder vielleicht hat es sogar eine Trennung gegeben. Oder andere Beispiele, wo man vielleicht denkt, das Opfer ist nicht angenommen worden. Ich gebe einen gewissen Teil von meinem Einkommen irgendwie für arme Kinder in Afrika oder für Kinder oder was auch immer. Aber ich erlebe nicht, dass ich Segen erfahre, sondern habe immer zu wenig Geld. Oder noch ein anderes Beispiel, ich gebe mir Mühe, dass ich gesund lebe. Ich rauche nicht, rauchen, trinke wenig Alkohol und plötzlich kommt eine Krankheit in mein Leben. Haben wir dann nicht auch das Gefühl, dass Gott mein Opfer wie nicht angenommen hat? Man merkt also, der Kain, der wird plötzlich viel empathischer. Wir merken, irgendwie fühlt er sich von Gott verloren oder ist nicht angenommen, er leidet und er hat gar keinen Grund dafür. Beziehungsweise kommen wir eben zu einer Frage vom Grund. Aus welchem Grund hat Gott das Opfer nicht angenommen? Und wenn wir den Text lesen, dann wird auch kein Grund genannt. Klar, wenn du jetzt ganz spitzfindig bist, dann sagst du, mal, schau, der Kain der hat noch sein Fett gegeben. Der Abel der hat Fett gegeben und die Erstlinge. Und klar, jetzt kann man sagen, Gott macht einen Vorwurf im Kain, weil halt Obst und Gemüse einfach weniger Fettgehalt hat als Fleisch. Aber das ist ein absurder Gedanke. Die Frage ist vielleicht wegen der Erstlinge. Er gibt von seinen ersten Früchten und von seinem ersten, also der eine gibt von seinen ersten Lämmern oder was auch immer und der andere gibt einfach von anderen. Aber er hat auch gar keine Anweisung bekommen, dass er die Erstlinge muss geben. Darum sehen wir drinnen gar keine Begründung, wieso das Gott das Opfer vom Kain nicht annimmt. Wenn du jetzt gut die Bibel auskennst, sagst du mal, im Hebräerbrief, dort haben wir die Erklärung. Im Hebräerbrief steht ja, dass Gott im Kain sein Opfer angenommen hat wegen dem Unglauben und beim Abel hat er es angenommen wegen dem Glauben. Aber du musst mal daran denken, die Erklärung die ist Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende später erst nachgeliefert worden. Jeder Jude, der die Geschichte kennt, der hat keine Erklärung, wo wir nachher im Hebräerbrief nachlesen. Und darum stellt sich die Frage von deinem Textverständnis. Ist das, was in der Bibel steht, ist das wirklich mit diesem Wortlaut exakt genauso wichtig und richtig, oder ist das einfach vergessen gegangen? In der juristischen Sprache fragt man, ob es eine echte oder eine unechte Lücke ist. Wenn es eine echte Lücke ist, dann ist es so, dass der Gesetzgeber oder der Autor schlichtweg vergessen hat, das reinzuschreiben. Vielleicht hast du die Meinung, dass der Text Zufall ist. Ich persönlich glaube, dass Gott wollte, dass das, was in der Bibel steht, heute so in der Bibel steht. Und darum gehe ich davon aus, wenn hier kein Grund genannt wird, dass es auch keinen Grund gibt. Oder er auch keinen Grund weiss. Und dann kommt wieder das Ungerechtigkeitsgefühl in uns auf. Darf Gott dem Kain sein Opfer nicht annehmen, obwohl er gar keinen Grund gibt? Darf Gott dein Opfer nicht annehmen, obwohl du gar keinen Grund dafür weisst? Und das ist eigentlich schlussendlich die Frage, darf Gott Gott sein in deinem Leben oder nicht? Der Kain, der wird uns plötzlich viel näher. Und wir wissen, was mit dem Kain passiert, ist das, was mit uns passiert, und zwar, wir werden hässig. Es steht, da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Mit seinem Gesicht senkte sich, denke ich, ist nicht gemeint, dass er einfach auf den Boden geschaut hat, sondern dass da eine symbolische Sprache gemeint ist. Und zwar, wenn sich dein Angesicht senkt, wenn du Unrecht erlebst, dann verlierst du den Horizont aus den Augen. Du siehst immer weniger und dein Blickfeld schränkt sich stark ein. Wenn du sogar ganz weit den Boden schaust, dann siehst du nur noch dich selber. Und das habt ihr vielleicht bei anderen Menschen schon erlebt. Bei sich selber merkt man selber nicht so, aber bei anderen Menschen dort merkt man selber, es gibt Leute, die sich nur noch um sich selber drehen. Sie haben Unrecht erlebt, also sie leiden etwas im Inneren und man kommt einfach nicht mehr raus. Man sieht nur noch sich selber, man hat echt die Perspektive verloren. Und vielleicht geht es dir in einem Teilbereich von deinem Leben auch so, dass du in diesem Teilbereich einfach denkst, wo du eben eine Last trägst, ah, ich sehe nur noch mein Leid, ich komme dort nicht mehr raus. Und jetzt kommt das erste Mal Gott ins Spiel. Was sagt Gott in dieser Situation? Wir lesen im Vers 6. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ich war recht enttäuscht, als ich das gelesen habe. Ich habe gehofft, es kommt jetzt irgendeine krasse Aussage von Gott. So, hey, ich rede in dein Leben rein oder was auch immer. Und es ist einfach die Wiederholung vom vorherigen Satz, den wir gelesen haben. Aber wenn man noch etwas weiterdenkt, dann merkt man, jeder von uns, der in einer Beziehung ist oder in einem Arbeitsverhältnis oder eine gute Freundschaft hat, der weiss, wie wichtig es ist, dass man ein Feedback bekommt. Dass man jemanden hat, der einem Aussicht geben kann. Jemanden, der man weiss, hey, der sieht mich und der redet zu mir. Und genau das macht Gott auch. Gott sagt, hey, ich merke, dass du hässig bist. Und ich sehe auch, dass du dein Gesicht gesenkt hast, dass du dich nur um dich selber drehst. Merkst du es eigentlich auch? Und jetzt kommt der krasse Vers. Der Vers, wo wir Christen stolz sind, dass er in der Bibel steht, wo man denkt, wow, das ist Weisheit pur. Und zwar der Vers 7. Er ist sehr kompliziert geschrieben. Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt sich dein Angesicht. Wenn du aber Unrecht tust, dann lagert die Sünde vor deiner Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du sollst über sie herrschen. Der Satz der ist so schön und krass, dass wir ihn genauer anschauen, auch dass man ihn überhaupt versteht. Und zwar haben wir hier das erste Mal einen kleinen Lichtblick. Ich habe die Folie ein bisschen heller gemacht, um zu zeigen, hey, hier, jetzt kommt die Hoffnung. Und zwar sagt Gott dem Kain, ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt sich dein Angesicht. Also wenn du das Richtige machst und jetzt nicht dieser Versuchung widerstehst von deinem Leid, wenn du probierst rauszuschauen, dann hast du wieder eine Perspektive in deinem Leben. Es ist möglich. Und was heisst der Recht tun? Wir haben hier nicht mega viel Zeit, aber sinngemäß denke ich, wenn es einen Gott gibt, der gut und allmächtig ist, dann macht es Sinn, wenn man auf den hört, weil dann wird man vielleicht nachher auch gut und liebevoll. Könnte ja sein. Darum habe ich das Wort Gehorsam dran geschrieben. Gott hat aber die Eigenverantwortung für keinen vorgesehen und er sagt, wenn du das nicht machst, wenn du aber Recht, Unrecht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Da denkt man wieder, ah, das ist unlogisch. Logisch wäre eigentlich, wenn es steht, dann senkt sich dein Angesicht. Das haben wir auch vorher schon zweimal gelesen und Gott hat das nicht noch ein drittes Mal hier wiederholt. Sondern kommt, wenn du Unrecht tust, dann lagert die Sünde vor deiner Tür. Was könnte hier damit gemeint sein? Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du zum Beispiel deinen Partner oder deinen Chef angelogen hast und am nächsten Tag kommt man wieder darauf zu sprechen und du merkst, ah, da ist so ein ungutes Gefühl in mir. Was ist, wenn das wieder vorkommt? Es ist so wie eine Bedrohungssituation, etwas, wo mir ja Unrecht tut. Und jetzt ist da etwas, das vor mir ist, wo mir irgendwie ein bisschen Angst macht. Es ist sogar so, wenn man, wenn man den Text noch weiterliest, kannst du, was nachher noch aus dieser Bedrohung heraus passiert. Und zwar steht im folgenden Vers, nach dir wird ihr Verlangen sein. Oder anders gesagt, die Sünde hat ein Verlangen nach dir. Und auch das finde ich mir auf den ersten Moment stossend. Es ist doch so, wenn ich Unrecht tue, habe ich ein Verlangen nach der Sünde. Aber nein, da steht das Gegenteil. Ich weiss, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, pardon. Nein, da steht, die Sünde hat ein Verlangen nach dir. Wie ist das gemeint, so eine personifizierte Sünde? Und ich denke, das können wir in unseren Versuchungen. Ich kann hier nur für die Männer reden, bei den Frauen weiss ich es zu wenig, aber Männer haben häufig Probleme mit Sex, Money and Power. Bei Sexualität ist ein schönes Beispiel, oder das offensichtliche Beispiel, meine ich. Man schaut jemandem nach, obwohl man eigentlich gar nicht will. Oder man schaut pornografische Videos, obwohl man eigentlich weiss, ich will das gar nicht. Also die Sünde hat wie ein Verlangen nach einem. Die Videos oder die Blicke haben wie ein Verlangen nach dir, obwohl es gar nicht willst. Oder bei Money, dort ist das Beispiel, das wäre Geld auf Deutsch, dort ist das Beispiel, dass zum Beispiel bei deiner Steuererklärung sagst, ja, ich gehe zwar eigentlich mit dem Velo arbeiten, aber trotzdem muss das Auto drauf, weil es wäre ja blöd, wenn ich es nicht drauf tue. Ich habe es gar nicht nötig, dass ich dort bescheisse, aber ich mache es trotzdem. Oder ich aufrunde bei der Zeiterfassung, damit ich etwas mehr verrechnen kann, weil es wäre ja blöd, wenn ich es nicht mache. Nicht, dass ich es nötig hätte, aber es ist wie die Sünde hat ein Verlangen nach mehr. Oder auch eben bei Power, das habe ich vorher schon gesagt, wenn jemand anlügst und nachher gehst du einfach nicht zu, du bist wie gefangen von dem. Du kommst gar nicht aus dem raus. Und wir sehen, dass aus dieser Bedrohung eine Gefangenschaft kann werden kann. Die Sünde ist vor deiner Tür und sie kann in dein Leben hineinkommen. Aber Gott ist so gnädig und er zeigt ihm keinen anderen Ausweg. Und zwar geht der Satz weiter, du aber sollst über sie herrschen. Du bist der Last, die du in deinem Leben trägst, nicht hilflos du weißt, was ich meine. Du bist der nicht ausgeliefert, danke vielmals. Es ist so, dass du kannst über die Sünde herrschen. Du hast eine Last in deinem Leben, aber Gott spricht dir zu, mit meiner Hilfe schaffst du das. Und was ist der Weg dazu? Der Gehorsam. Wenn du das Richtige machst, wird Gott dir wieder helfen. Gott kann dir in dieser Situation unterstützend beistehen. Wir wissen, der Kain der hat die Warnung in Wind geschlagen. Und wir lesen im Vers 8, Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Er hat nachher irgendetwas gesagt, wir wissen nicht was, aber irgendwie nachher ist zu seinem Bruder gegangen. Ihr Septuaginta, das ist die Übersetzung vom Hebräischen ins Griechische, wo etwa 250 vor Christus geschrieben wurde, hat man nachher noch angeschrieben, ja, auch hat er gesagt, lasst uns aufs Feld gehen, das wissen wir nicht. Aber sie gehen nachher aufs Feld. Und da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Wir sehen also hier die erste Tötung, die auf dieser Welt gemäss dieser Geschichte passiert ist. Und wir sehen auch, dass das ihre brutale Sachlichkeit, ihre eiskalte Nüchternheit beschrieben wird. Es hat kein gewaltverherrlichendes Wort. Wir sehen nicht irgendwie, ob er seinen Bruder jetzt von hinten erschlagen hat, ob er einen Stock genommen hat oder einen Stein, ob er ermordet hat oder einfach ob es ein Totschlag war. Wir haben auch keine Hinweise darauf. Wir wissen nur, dass hier das erste Verbrechen passiert ist, das in der Bibel überliefert ist. Direkt darauf kommt Gott ins Spiel und er redet wieder zum Kain. Und er stellt die Frage, wo ist dein Bruder Abel? Die von euch, die sich ein bisschen Einvernahmetechnik auskennen, die wissen, am Anfang stellt man immer eine offene Frage. Du willst dem Beschuldigten die Möglichkeit geben, dass man frei von jeder Suggestion sich zu diesem Sachverhalt äußern kann. Ich will herausfinden, was ist wirklich passiert mit dem Beschuldigten? Was ist seine Erklärung für diesen Vorfall? Und das macht Gott auch so. Er stellt eine offene Frage, ohne jegliche Anschuldigung. Und was ist die Antwort? Er lügt. Er lügt und er wird noch frech. Er sagt, ich weiß es nicht, bin ich meines Bruders Hüter. Wieso ist es frech? Überlegt er mal. In einer anderen Übersetzung steht, bin ich meines Bruders Hirte. Und Gott wird im Psalm 23 selber als der gute Hirte beschrieben. Oder Jesus Christus beschreibt sich im Johannesevangelium selber als der gute Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Und Gott lässt sich gar nicht auf die Spiele ein, ob er jetzt ein guter Hirte ist oder nicht, ob er jetzt versagt hat. sondern Gott kommt gerade direkt zur Sache. Und er sagt, schaut, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Gott ist es nicht egal, wenn Unrecht passiert. Gott sieht, wenn du Unrecht erlebst. Gott sieht, wenn du Opfer bist worden von den Handlungen von jemandem anders. Gott sieht, wenn du leidest. Gott sieht, wenn du in Not bist. Du bist nicht allein und du bist Gott auch nicht egal. Und es wird so sein, jetzt beim Kain, dass sein Handeln Konsequenzen hat. Das ist kompliziert geschrieben. Ich kann es mal selber probieren zu lesen. Wir gehen es nachher noch ein bisschen genauer durch und das noch ein bisschen vereinfachen. Wir sehen im ersten Satz, dort steht, und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg. Das ist sehr eine unglückliche Formulierung, weil wir nicht verstehen, was verflucht. Was heisst das, du bist verflucht? Ich habe es ganz frei interpretiert, ich bin nicht Theologe. Aber ich denke, es ist echt ein Schuldspruch. Gott will sagen, hey, Gott ist heilig, du kein, du bist nicht heilig, du hast Unrecht da, du bist schuldig vor mir geworden. Und er bringt auch die Begründung nach. Und zwar lesen wir es hier, wir können es aber ein bisschen einfacher erklären, vielleicht mit einer Redewendung, die wir von heute haben. Und zwar, das Blut von deinem Bruder klebt an deinen Hängen. Die Beweislage ist erdrückend, ich habe es gesehen, da ist ja noch Blut an deinen Hängen. Gott sagt es gerade auf, ich spreche dich schuldig, weil du musst dich gar nicht ausreden, ich habe es gesehen, du bist schuldig, kein. Jetzt kommt der Fremdkörper, und zwar lesen wir im Vers 12, wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Ich denke, was hat das mit dieser Geschichte zu tun? Das ist irgendwie, ja, das ist fremd. Aber für die, die sich ein bisschen auskennen, man muss sich gerade, es kommt gerade so eine Parallele auf, ein Kapitel vorher, oder weniger als ein Kapitel vorher, dort lesen wir den Fluch, den Adam bekommen hat, als er aus dem Paradies rausgeschossen ist worden. Und dort hat nämlich Gott zum Adam gesagt, im Schweiß deines Angesichts sollst du arbeiten, unter Dornen und Disteln wirst du deine Ernte einfahren. Also es kommt das wieder auf, dass der Kain, der tut nicht nur leiden, weil sein Vater es gesündigt hat, sondern wird wegen seinem eigenen Unrecht wird er verurteilt. Aber das kann man offen lassen. Und auch wenn ich das jetzt nicht zutrifft, also ich hätte das einfach vergessen, mir ist das dann als Parallele aufgefallen. Jetzt kommt die eigentliche Konsequenz. Und zwar glaube ich, dass hier in diesem Schluss, dass hier nicht eine Strophe drin steht, sondern eine Konsequenz. Eine Strophe ist zum Beispiel, du hast jemanden gehauen, darum kommst du jetzt Hausarrest über. Es hat keinen Tat-Folgen-Zusammenhang. Vorliegend haben wir aber direkt einen Tat-Folgen-Zusammenhang. Und zwar steht, unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Was ist da damit gemeint? Wenn du jemanden tötest, dann wird es mindestens beim ersten Mal so sein, dass du brutale Schuldgefühle hast. Du wirst Albträume haben, es wird dich verfolgen. Man kann sich so bei unseren Sachen, die wir schon gemacht haben, ein bisschen nachempfinden. Wir haben Schuldgefühle, wir haben Angst. Es ist irgend so ein, man wird so unstet in sich selber. Und das Zweite, du wirst flüchtig sein auf der Erde, ist auch eine Konsequenz. Weil damals hat man ja noch keine Gewaltverfolgung, also man hat noch nicht das Gewaltmonopol vom Staat gehabt, sondern man hat Blutrache gehabt. Das heisst, er musste weggehen. Er konnte nicht mehr dort wohnen, wo er vorher gewohnt hat, sonst wird er vielleicht angegriffen. Es ist sogar so, dass es heute immer noch so ist, wenn du jemanden tötest, kommst du ins Gefängnis, irgendwann kommst du wieder raus, aber du kannst nachher nicht einfach zurückgehen in deine Wohnung oder zu deinem Arbeitsplatz, wo du vorher gesehen bist. Es ist wie ein Stigma auf einem. Die Leute wollen plötzlich nichts mehr mit einem zu tun haben. Und jetzt kommt also die Konsequenz, die eine direkte Tatfolge ist und was passiert mit dem Kain. Ihr seht, wieso ich den Titel gewählt habe. Jetzt kommt nämlich die schwere Last, die der Kain plötzlich spürt. Er sagt nämlich, zu schwer ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Es geht nachher noch weiter. Er sagt nachher noch, ich kann jetzt selber lesen, aber er sagt jetzt, oh nein, ich werde jetzt flüchtig sein, ich kann nicht mehr heimgehen. Oh nein, jeder, der mich sieht, kann mich töten. Also ich muss Angst haben vor Strafverfolgung. Aber der Kernpunkt ist eigentlich, schwer ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Und überleg dir jetzt mal, was sagt Gott dem Kain? Der Kain, der hat etwas Schlimmes gemacht. Er hat es verleugnet, ist frech geworden und Gott hat ihn überführt. Und plötzlich sagt er, meine Last ist schwer zu tragen. Deine Antwort auf die Frage offenbart dein Gottesbild. Was sagt Gott dir? wenn du sagst, deine Last ist schwer zu tragen? Was sagt Gott dem Kain, wenn er sagt, eben Kain jetzt plötzlich sagt, meine Last ist zu schwer zu tragen? Die Antwort von Gott ist krass. Er sagt, ich passe auf dich auf. In dir macht es jetzt vielleicht, nein, in der Bibel steht es ein bisschen anders. Das stimmt, in der Bibel steht, der Herr sprach zu ihm, nein, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlug, der ihn finden würde. Gott sagt, oh, ich passe auf dich auf. Es hat keinen Vorwurf mehr. Es ist keine Anklage mehr. Es steht sogar, dass ich ein Zeichen an dir mache. Ich mache ein Zeichen an dir, dass du geschützt bist. Du stehst unter meinem Schutz. Und klar, in meiner Kinderbibel hat er ein grusiges Muttermal bekommen aufs Gesicht, oder in einer anderen Kinderbibel, dort hat er einen Bart bekommen. Noch schlimmer. Nein, ich denke, das kannst du nicht ernst nehmen. Das ist ein Zeichen, ein Siegel von Gott, das sagt, du stehst unter Gottes Schutz. Niemand kann dich angreifen, niemand kann dich töten, weil ich dich beschütze. Und das Krasse ist, die Geschichte ist durch die Kinderbibel fertig. Aber die Geschichte geht weiter. Und auch in den meisten Bibeln kommt ein neuer Titel. Aber die Geschichte geht noch ein Vers weiter, sogar zwei Verse. Und zwar lesen wir im Vers 16, dass der Kain nachher weggegangen ist in ein anderes Land. Und er hat eine Frau geheiratet, er hat eine Familie gegründet und sogar noch eine Stadt aufgebaut. Wie krass ist das? Gott sagt dem Mann, der gegen ihn gesündigt hat und es nachher verleugnet hat. Und plötzlich ist seine Last schwer. Gott gibt ihm einen Neustart. Gott beschützt ihn. Gott schenkt ihm einen Neustart mit einer Familie und sogar einer Stadt, die er gründet. Wie unfassbar krass ist Gottes Gnade. Ich möchte das noch einmal aufzeigen. Wir haben am Anfang diesen Zorn gehabt. Vielleicht hast du diesen Zorn auch in deinem Leben, wo du irgendetwas nicht bekommst von Gott oder wo du ein schlimmes Unrecht erlebt hast. Gott hat dir keinen gewarnt. Vielleicht hat er auch dich schon gewarnt und gesagt, hey, komm doch aus diesem Loch raus, probier zu vergeben oder probier das irgendwie hinter dir zu lassen. Es wird jetzt vorliegend und kein blutig. Vielleicht bist du auch nicht daraus rausgekommen, aus dieser Last, wo du drin bist. Vielleicht bist du immer noch da drin. Jedenfalls wird der Kain überführt. Und Gott schenkt einen Neuanfang. Wie krass ist das? Gott ist unglaublich gnädig. Du überlegst dir jetzt vielleicht, was hat die Geschichte mit mir zu tun? Wieso steht die Geschichte in der Bibel? Will Gott etwas für mich sagen? Und ich bin überzeugt, dass Gott das heute auch zu dir sagen will. Hey, du kannst die Last, die du hast, die kannst du zu Gott bringen. Wir haben das sogar schwarz auf weiß. Haben wir das in Matthäus 28, wo Jesus sagt, hey, komm zu mir, wenn ihr Lasten habt in eurem Leben. Ich will dir Ruhe schenken. Ich darf an dieser Stelle gerade einen Segen aussprechen. Wir hören auch noch ein bisschen Musik hinten dran. Mach dir noch einmal Gedanken. Wo möchte Gott dir in deine Last reinreden? Wo möchte Gott dir im Leben aufzeigen, dass du frei werden kannst? Wir haben es vorher schon gesungen in den Liedern. Wir sind frei in dir. Wir sind frei in dir. Ich möchte dich anregen, dass du jetzt im nächsten Lied, dass du noch einmal Gedanken dazu machst. Und möchte auch noch mit einem Gebet oder einem Segensgebet abschließen. Und zwar möchte ich das Gelassenheitsgebet sprechen, die von euch kennen es vielleicht. Ich segne dich mit Gelassenheit, dass du die Sachen kannst annehmen in deinem Leben, die du nicht kannst verändern kannst. Ich segne dich mit Mut und Kraft, dass du die Sachen kannst anpacken, wo Veränderung nötig ist und auch Veränderung möglich ist. Ich segne dich mit Weisheit, dass du das Erste vom Zweiten unterscheiden kannst. Amen.